Was ist das Aufregendste, was in deinem Leben jemals passiert ist? Welches Ereignis hat dich am meisten emotional überwältigt? Vielleicht ein Sommercamp, vielleicht ein richtig schöner Urlaub oder ein tolles Geburtstagsgeschenk oder natürlich verliebt zu sein oder der eigene Hochzeitstag oder die Geburt des ersten Kindes. Der Psalm, den wir heute vor uns haben, der handelt genau von solchen richtig starken Emotionen. Ein Gipfel der Emotionen, die man auf dieser Erde nur haben kann. Also es handelt von überschwänglicher Freude, von Lachen und von Lobpreis, aber auch von dem ganz kompletten Gegenteil von Tränen und Trauer. Also hier haben wir heute wirklich alles mit in diesem Psalm. Und ich will das so wie ein Gemälde illustrieren. Also auf einem Gemälde sind ja helle, schöne Farben, aber die kommen ja nicht zur Geltung, wenn das Gemälde weiß wäre, wenn es einfach nur ein weißer Hintergrund wäre. Und die hellen Farben, die kommen erst zur Geltung durch einen richtig komplett schwarzen Hintergrund. Und genau dieser Hintergrund, das ist das, was auch hier in diesem Psalm erstmal der Hintergrund ist. Nämlich die Sündhaftigkeit der Menschen, die Gefallenheit der Menschen und der Zorn Gottes und sein Gericht über die Menschen, Trauer und Tränen derer, die auf Erlösung warten. Und das ist halt immer der dunkle Hintergrund, auf dem Gott dann wirklich strahlende Gemälde malt, helle Farben zu gelten kommen lässt. So lasst uns den Psalm 126 lesen. Psalm 126. Und hier heißt es in Gottes heiligen Wort, ein Wallfahrtslied: Als der Herr die Gefangenen in Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Unser Mund wurde voll Lachen, unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen gleich den Bächen im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Amen. Ich habe diesen Psalm in zwei große Hauptpunkte eingeteilt. Erstens, Gott erlöst traumhaft. Und dann zweitens, Gott erlöst vollständig. Wir beginnen mit Gott erlöst uns traumhaft. Lass uns nochmal Vers 1 lesen. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, da waren wir wie Träumende. Dieser herrliche Psalm beginnt mit einem Bericht über die große Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Das war eins der herrlichsten Ereignisse im ganzen Alten Testament. Nämlich war das Volk Gottes 70 Jahre lang in Gefangenschaft in Babylon. Doch bevor wir darüber nachdenken, wie herrlich und wunderbar diese Rückführung war, müssen wir erstmal bedenken, warum diese Rückführung notwendig war, warum sie in Gefangenschaft waren, die Israeliten. Und vor dieser Gefangenschaft, da hatte die Armee der Babylonier das Gebiet um Jerusalem herum erobert, die Stadt Jerusalem selbst lange belagert und Jerusalem fiel schließlich, weil die Hungersnot in der Stadt so riesig wurde. Und viele der Einwohner wurden gleich getötet und ein anderer Teil wurde direkt verschleppt nach Babylon und ein kleiner Rest durfte dort bleiben. Und das ist passiert nicht einfach nur, weil Juda oder Jerusalem militärisch unterlegen waren, sondern es war ganz offensichtlich das Gericht Gottes über sein Volk wegen ihrem Götzendienst. Ja, und es hat schon angefangen vor 400 Jahren circa, wo Salomo selbst angefangen hat, Götzen anzubeten und nicht mehr den alleinigen Gott Israels. Und über diese ganzen 400 Jahre zog sich dieser Götzendienst. Es gab immer wieder Auf und Abs. Und das aber war eine der schlimmsten Sünde. Das war ein Bruch mit Gott selbst. Das war wie Ehebruch mit einem Ehemann oder mit einer Ehefrau. Und die Bibel beschreibt das sowieso als das größte Kapitalverbrechen, das wir Menschen begehen können. Götzendienst, andere Dinge größer achten als Gott. Wir sind dazu geschaffen, Gott als Schöpfer anzubeten, auf ihn zu vertrauen, in ihm unsere Freude zu finden. Doch wenn wir das nicht tun, wenn wir ihn nicht lieben und ihm nicht vertrauen, dann ist das nicht nur eine Zielverfehlung unseres ganzen Daseins, sondern Gott gibt uns dahin in unsere Sünden und am Ende muss er uns verdammen. Aber Gott war so gnädig, er hat sein Volk immer wieder gewarnt durch die Propheten, dass sie Buße tun sollen, dass sie die Götzen hinwegtun sollen. Doch es half alles nichts. Die Israeliten beteten auf ihren Dächern die Sterne an, sie knieten auf jeden Hügel nieder und beteten dort ihre Götzen an. Und das hatte natürlich keine gute Frucht. Sie fingen an, sich zu verfehlen in allen möglichen moralischen Sünden, in Ehebruch, in Mord, in Betrug, ausschweifende Feste, Ausbeutung der Geringen im Land und natürlich die Missachtung und die Verzerrung des eigenen Gottesdienstes. Und das Volk Gottes tat sogar noch schlimmere Dinge. Sie ließen ihre Kinder durchs Feuer gehen und sie füllten ganz Jerusalem an mit unschuldigem Blut, heißt es. Also schreckliche, scheußliche Dinge, die passiert sind infolge von Götzendienst, infolge von einer Abkehr von Gott. Und Gott beschloss ganz fest, dieses Volk dahin zu geben in die Hand ihrer Feinde. Es war unabänderbar. Schließlich kam es auch so weit, dass das zuerst das Nordreich Israels, danach auch das Südreich Israels eingenommen wurde und sie gefangen weggeführt wurden. Und Jerusalem wurde nicht nur eingenommen, die Feinde unternahmen große Anstrengungen, die ganze Stadt zu Staub zu zermahlen, zu zerstören, zu niederzubrennen. Es war ihnen nicht genug, einfach nur die Stadt einzunehmen. Und damit wurde der Tempel zerstört, der Wohnort Gottes. Das war damals wirklich ein wichtiger Ort. Heute im Neuen Testament, es geht nicht mehr um Orte, es geht um uns Menschen, es geht um uns. Wir sind die Gemeinde. Aber damals, da war der Tempel wirklich der Ort Gottes, die Anbetung, wo die Anbetung stattfinden muss. Und der wurde völlig zerstört und niedergebrannt. Und ich glaube, da war es dann klar genug für die Israeliten, dass sie nicht länger Gott und die Götzen haben können. Das gilt auch für uns. Entweder der Herr ist unser Ein und Alles oder wir sind Götzendiener. Wir können nicht Gott haben und den Mammon. Und das musste passieren, dass sie diese Lektion lernen. Es musste alles zerstört werden. Und sie fanden sich dann am Endeffekt wieder in einem weit entfernten Land, die überlebt haben. Und sie hatten keine Möglichkeit, irgendwas mehr daran zu ändern. Ihre Hände waren ihnen total gebunden. Sie konnten dann nur noch auf Gottes Gnade vertrauen. Sie hatten keine andere Hoffnung mehr, als nur, dass sich ihr Gott über sie erbarmt. Sie konnten nicht mehr ihr Vertrauen setzen auf den Tempel oder ihre Abstammung oder was auch immer. Entweder Gott errettet sie oder sie bleiben für immer im Exil und sterben da. Und das ist der dunkle Hintergrund. Das ist die dunkle Vorgeschichte von diesem Psalm. Tod und Elend, Verluste aller Art, zerrissene Familien, eine zerstörte Heimat, eine zerstörte Religion, Gefangenschaft, Spott. Genau. Und auf diesen dunklen Hintergrund malt Gott jetzt seine hellen Farben der Erlösung. Denn Gott ist der Gott aller Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der seine Treue nicht aufgibt zu seinem Volk. Auch uns gegenüber heute nicht. Und seine Treue und seine Liebe sind so unerschöpflich wie das Universum selbst. Ja, und auch dein ganzes Elend und deine ganze Sünde ist nur wie ein kleiner Kieselstein im Vergleich zu den Niagara-Fällen. Dieser kleine Kieselstein kann nicht die Wasser der Niagarafälle aufhalten. Gottes Liebe ist unendlich groß und überwallend. Und das zeigt sich auch in diesem Psalm heute. Ja, sein Volk hat schlimme Dinge erlebt. Sie wurden wie Adam und Eva aus dem Garten, oder so wie Adam und Eva aus dem Garten verwiesen wurden, so wurden auch sie aus Gottes Stadt verwiesen, aus dem Land, das er ihnen gegeben hat. Aber Gott hatte von Anfang an einen Plan mit ihnen. Gott hat sie nicht in dieses Feuer geworfen, damit er sie wie Müll verbrennt, sondern damit er sie wie Gold läutert. Und der Herr tröstete sie in seiner unendlichen Liebe in der Gefangenschaft. Er schickte auch dort Propheten zu ihnen, dass sie nicht komplett verzagen. In Jesaja 54, 7 bis 8 ruft Gott seinem Volk zu: Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im Zornausbruch habe ich einen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade habe ich mich über dich erbarmt, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, Gott mag sich eine Zeit lang von uns abwenden, aber es ist nur, damit er uns mit umso größerer Gnade wieder empfangen kann und in die Arme nehmen kann und damit seine Erlösung noch herrlicher erscheint. Gott wusste schon vor Grundlegung der Welt, wie sündig wir sind, doch er wollte uns seine Gnade erweisen. Und dieses Muster zieht sich durch die ganze Schrift hindurch, dieses Muster, dass Menschen sündig sind und dass Gott herrlich erlöst. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Mose musste in die Wüste fliehen, weil er einen Mord begangen hat und er konnte nicht mal in das verheißene Land reingehen. David musste aus Jerusalem fliehen, obwohl er der König war, wegen seinen Sünden, die er zuvor begangen hat. Die Juden mussten ihr Land verlassen, wegen ihrem Götzendienst. Und Jesus musste Leute aus dem Tempel raustreiben bei seiner Tempelreinigung, wegen ihrer Gier und ihrem Raub. Und schließlich wurde den Juden sogar das ganze Reich weggenommen und einer anderen Nation gegeben, die seine Frucht bringen wird, weil sie ihren eigenen Messias verwarfen. Ja, und auch kein einziger von uns hat das Anrecht, bei Gott zu wohnen. Nein, vielmehr müsste jeder von uns ins ewige Exil, in die Hölle, verbannt werden. Es heißt im Psalm 5, Vers 5, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hat. Haben wir heute schon gehört, wir sind alle gottlos und brechen das Gesetz. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Gott allein ist heilig und alle Menschen vor ihm sind sündig und schuldig. Und deshalb ist durch die ganze Menschengeschichte immer wieder nur Gott derjenige, der hervorstrahlt in Gerechtigkeit und unendlicher Gnade. Und diese Männer Gottes, die ich erwähnt habe, sie waren nur deshalb Männer Gottes, weil Gott sie begnadigt hat, weil Gott sie erlöst hat, weil er sie freigekauft hat durch das Blut Jesu. Jesus musste seinen himmlischen Thron verlassen. Jesus musste sozusagen selbst ins Exil gehen, damit sein Volk gerettet wird. Er musste einen schrecklichen Tod sterben und dort am Kreuz vom Vater verlassen werden. Jesus hat nicht nur seinen Wohnort verlassen, seinen Thron verlassen, er war sogar von seinem Vater verlassen. Verbannt aus seiner Gegenwart, verbannt aus der Gemeinschaft mit seinem Vater, die er vor Ewigkeit her gepflegt hat. Und es gab keinen Ort, an dem Christi Seele eine Ruhe gefunden hätte. Die Erde wollte ihn nicht haben und auch vom Himmel war er verbannt. Er war völlig verflucht an diesem Holz. Und das alles, um die Schuld Israels zu sühnen, um die Schuld Jakobs zu tilgen, um unsere Schuld zu tilgen. Das war die einzige Grundlage dafür, dass Gott ihnen Gnade erweist. Denn Gott muss Schuld strafen, weil er gerecht ist. Wir wissen das alle. Und Christus nach diesem Sühnetod besiegte den Tod ein für alle Mal. Und er ist nun unser Mittler und Priester, der uns perfekt mit Gott versöhnt. Er ist der Weg, zurück in die himmlische Stadt. So sehr wollte Gott uns bei sich haben, dass er seinen Sohn gab und ihn richtete. Und das ist unsere Gewissheit und unsere Hoffnung. Es war damals aber auch die Hoffnung der gläubigen Juden im Exil, dass der Herr sie in ihr Land zurückbringen wird. Und zur bestimmten Zeit geschah das auch. Wir lesen hier, dass der Herr die Gefangenen Zions tatsächlich zurückführte. Wir haben hier, wie schon gesagt, eine herrliche Erlösung. Zion, wer das noch nicht weiß, ist ein Hügel in Jerusalem, an dem der Tempel gebaut war. Aber Zion steht eigentlich für das Reich Gottes generell und für das Volk Gottes auch. Ja. Und die Rückführung nach Zion kann man vergleichen auch mit dem Exodus von Israel aus Ägypten. So ein großes Event war das im Vergleich auf gleicher Ebene. Auch damals war es ganz offensichtlich, dass Gott sie erlöst hat. Er hat furchtbare Plagen über das Land gebracht, er hat das Meer gespalten. Und auch dieser Exodus hier ist damit zu vergleichen. Und bevor das alles geschah, hat Gott schon angekündigt, dass es passieren wird. Der Herr sagte schon in Jeremia: Sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Und Gott hat es getan. Er hat sie zurückgeführt. Sie sind nicht selbst zurückgegangen. Sie haben sich nicht selbst vor dem König versammelt und protestiert, dass sie nicht doch zurückkehren dürfen, sondern Gott hat sie zurückgeführt. Und das zeigt uns die Souveränität Gottes. Das ist seine Macht, alles zu tun, was er will, wann immer er will und an wem er will. Und die Bibel lehrt, dass niemand Gottes Hand wehren kann und niemand kann den Herrn aufhalten oder zu ihm sagen: Was tust du da? Und so wie der Herr dafür gesorgt hat, dass sein Volk dem Feind unterliegt und dass sie gefangen genommen wurden, so hat Gott auch dafür gesorgt, dass sie zurückgeführt wurden. Und diese Rückführung, vielleicht weiß es mancher schon von euch, begann damit, dass Gott dem Kyros, dem persischen König, dem mächtigsten Mann auf der ganzen Welt, ganz klar zu erkennen gab, dass Gott, das Jahwe, der König des Himmels ist. Und dass dieser Gott Jahwe ihm, den Kyros, eigentlich seine ganzen Reiche gegeben hat. Also der Kyros hat das alles eigentlich nur von Gott bekommen. Und der Kyros empfand eine schwere Last, auch das zu sagen, zu verkünden, dass Gott der Herr des Himmels ist und dass die Juden zurückziehen sollen nach Jerusalem, um dort einen Tempel zu bauen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Ankündigung von Kyros vielleicht viele verwunderte. Hey, was ist jetzt auf einmal mit dem Kyros passiert, mit diesem heidnischen König? Ist Jahwe auf einmal sein neuer Gott geworden, dass er sagt, es ist der Gott des Himmels? Und dass er sogar zugibt, ja, dieser Gott, Jahwe, hat mir eigentlich die ganzen Reiche gegeben. Das ist ein riesiges Eingeständnis an den Gott Israels. Aber noch dazu sagte Kyros auch seinem ganzen Volk, sie sollen den Juden helfen mit materiellen Gaben und mit Gütern, dass sie zurückziehen können. Dass sie auch was haben. Das ist auch zu vergleichen mit dem Auszug aus Ägypten. Und auch wenn einiges von diesem Verhalten von Kyros vielleicht politisch motiviert war, dann war es trotzdem ein Wunder, was hier geschehen ist. Auf jeden Fall lesen wir, die Juden konnten es kaum fassen, dass dieser gottlose Herrscher ihren Gott als den Gott des Himmels bezeichnet, sie zurücksendet nach Jerusalem, um den Tempel zu bauen. Das war sehr wunderbar. Und das kann man fast vergleichen wie heutzutage, wenn das chinesische Oberhaupt Xi Jinping plötzlich den Gott der Bibel und Christus als wahren Gott verkünden würde. Er würde sofort die Verfolgung der Gemeinde einstellen und die Gemeinden wieder stark privilegieren und anpreisen. Ja, so ein Wunder wäre das, auch für uns. Da würde jeder sagen, Gott hat diesen Herrscher wirklich das Herz gewendet. Und dann lesen wir von diesem träumenden Zustand, der sich wie ein Traum anfühlte. Als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführte, waren wir wie Träumende. Stellt euch vor, wie sie ihre Sachen zusammenpacken und sie können es eigentlich gar nicht realisieren, dass das jetzt eigentlich gerade passiert, dass sie ihre Sachen zusammenpacken und nach Jerusalem zurückziehen, dass sie in ihre Heimat dürfen, nach all dieser langen Zeit. Und noch dazu kamen die Nachbarn und gaben ihnen Zeug und, hey, braucht ihr noch was für die Reise? Braucht ihr noch Gold oder irgendwas? Und das war verwunderlich. Es war komplett für sie. Das heißt, es fühlte sich für sie an wie ein Traum. Aber es war doch real genug, um den Herrn direkt dafür zu danken und ihn zu preisen. Und das mit einem Freudenlachen. Wann habt ihr euch das letzte Mal so gefreut, dass ihr vor Freude gelacht habt? Das ist der höchste Gipfel der Emotionen, den man hier auf Erden überhaupt nur haben kann. Da wurde unser Mund voll Lachen, unsere Zunge voll Jubel. Boah, diese Erlösung war so groß und so wunderbar. Ja, Gott hat es zwar vorher verheißen, aber das echt zu erfahren war nochmal was ganz anderes. Das ist so wie diese Freude, wie sie in 1. Petrus 1, Vers 8 beschrieben wird, bei der Wiederkunft Christi. Da heißt es, über den ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubelt. So eine Freude ist das. Diese Freude werden wir haben, wenn Christus wiederkommt. Und wahrscheinlich noch eine größere als die Juden damals. Doch die Schrift lehrt, dass wir uns auf jeden Fall jetzt auch schon freuen sollen über unser Heil. Und dazu müssen wir in der Kenntnis unseres Heils wachsen. Die Juden haben gesehen, was passiert ist. Und das hat ihre Freude bewirkt. Aber auch wir müssen immer wieder darüber nachdenken, was ist eigentlich mit uns passiert? Was hat Gott an uns getan? Das heißt auch in 1. Korinther, dass wir den Geist empfangen haben von Gott. Ja, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wozu? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Also das ist auch ein Grund, warum Gott uns den Geist gegeben hat. Damit wir verstehen, was hat Gott uns eigentlich geschenkt? Und das führt zu mehr Freude am Herrn. Oder Paulus betet für die Epheser in Epheser 3, dass sie die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe der Erkenntnis übersteigenden Liebe des Christus erkennen sollen. Ja, warum sollen sie sie denn erkennen, diese große Liebe Christi? Ich denke wirklich, damit sie mit Freude und Frieden erfüllt werden, mit einer Festigkeit erfüllt werden, mit einer Zuversicht erfüllt werden. Doch haben wir erkannt, wie sehr Christus uns liebt? Wohl kaum. Der Herr will aber, dass wir das mehr erkennen und dass wir uns freuen darüber und dass wir jubeln in unserem Herzen. Schon bei der Geburt Jesu verkündeten die Engel den Hirten große Freude für das ganze Volk. Jesu kommen ist eine große Freude für das ganze Volk. Und wir haben eine viel herrlichere Erlösung erfahren als die Juden, die bloß von einem Ort zum anderen gezogen sind. Und deshalb haben wir viel größeren Grund zur Freude. Und deshalb, wenn in unserem Leben Freude und Dankbarkeit fehlt, wenn es uns schwerfällt, von Herzen dem Herrn zu Lob singen oder anderen Menschen zu bekennen, wie herrlich er ist, dann müssen wir über unsere Errettung nachsinnen. Dann müssen wir über Christus nachdenken, der auch um unsretwillen das Lamm ist, das wie geschlachtet war. Dann müssen wir unsere Zeit nehmen. Müssen unsere Zeit nutzen und uns in Erinnerung rufen, was Gott für uns getan hat. Denn Gott befiehlt uns, wir sollen uns immer freuen, wir sollen immer Dank sagen. Wir sollen zueinander singen mit Lobliedern. Aber wie sollen wir das tun, wenn wir nicht wahre Freude im Herzen haben? Dann sind wir nur Heuchler. Ja, diese Befehle nur äußerlich zu befolgen, bringt nicht viel. Und deshalb müssen wir vor allen anderen theologischen Themen uns mit unserer Errettung beschäftigen, uns mit Gott beschäftigen. Lassen wir uns nicht immer ablenken von irgendwelchen Debatten, die im Internet sind, von irgendwelchen Nebenschauplätzen, die uns ständig ablenken. Wir müssen unseren Gott kennen und seine Liebe zu uns und was er für uns getan hat. Und diese Erkenntnis wird uns mit Freude übergehen lassen. Die wird uns durchtragen durch die schweren Zeiten im Leben. Und diese Freude ist auch der Motor in unserer Heiligung. Ja? Es ist nicht andersrum. Wir bemühen uns nicht, um bessere Menschen zu sein und dann kriegen wir Freude, sondern wir haben zuerst Freude und dann streben wir nach Heiligung. Kommen wir zum zweiten Vers. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, alle Heidenvölker müssten eingestehen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist, der absolut souverän über Menschenherzen wirkt. Auch das Herz der ganz großen Herrscher, wie zuvor schon der Nebukadnezar. Die Nationen mussten eingestehen, dass ihre Götzen tot sind, dass ihre Götzen sowas nicht machen können. Doch die Nationen geben hier auch zu, Gott hat das für sein Volk getan. Er hat Großes an ihnen getan. Gott hat sich in unendlicher Treue seinem Volk zugewendet und sie gerettet. Nachdem Kyros sie aufforderte, nach Jerusalem zu ziehen, um den Tempel zu bauen, mussten die Juden aber auch erstmal dazu bereit sein, diesen Weg auf sich zu nehmen, ihre Heimat zurückzulassen oder zumindest den Wohnort, an dem sie so lange gelebt haben, und eine wirklich gefährliche Reise auf sich zu nehmen. Denn die Juden waren verhasst in den Nachbarländern rundherum. Wie leicht hätte diese Reise zu einem furchtbaren Gemetzel werden können? Vielleicht hätten bewaffnete Streifscharen sie überfallen können und sie von der Karte auslöschen können. Doch der Herr wirkte an ihnen, dass sie den Mut hatten. Und dass sie das Herz hatten für den Herrn, für seine Stadt, für Jerusalem, für die Mauer, für den Tempel. Dass sie sich aufmachen. Dass sie sagen, nee, wir riskieren unser Leben. Wir riskieren alles, um das Haus des Herrn zu bauen. Gott hat an ihnen gewirkt. Und er bewahrte sie auch wirklich auf diesem Weg dorthin, nach Jerusalem. Es war ein weiter Weg. Sie gingen ohne militärische Hilfe. Und es wurde allen offenbar, Gott hat sie bewahrt auf diesem Weg. Das geht nicht anders. Eine so verhasste Nation kommt sicher an in ihrer Heimat. Und das war bestimmt auch ein Ausschlaggebend dafür, dass die Heiden gesagt haben, Gott hat Großes an ihnen getan. Und das ist oftmals ein großes Zeugnis für die Welt um uns herum, wenn sie sieht, dass Leute plötzlich ganz entschlossen ihr altes Leben verlassen und Christus nachfolgen. Wie viele Eltern, wie viele Schulkameraden, wie viele Arbeitskollegen gibt es, die sich grün und blau gewundert haben darüber, dass ein Menschenherz völlig verändert wurde, eine Lebensrichtung sich um 180 Grad gewendet hat. Und was ist das für eine große Veränderung, wenn ein Mensch von Gott erneuert wird und befreit wird aus der Sklaverei der Sünde? Das lässt manchen in unserem Umfeld zu dem Schluss kommen, ja, es gibt noch einen Gott im Himmel. Wenn der umkehrt, wenn der sein Leben verändert, wenn der jeden Sonntag in der Gemeinde ist und den Herrn anbetet. Doch es gibt auch noch einen anderen Grund, denke ich, warum das hier steht, warum hier zuerst die Nationen das sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Warum sagen das zuerst die Nationen? Warum sagen das nicht zuerst die Juden? Ich denke, es ist ein Hinweis auf die Zeit des Neuen Bundes. Im Neuen Bund haben die Juden ihren Christus verworfen. Und somit ging diese Botschaft an alle Nationen. Und diese Erlösung ging an alle Nationen hinaus, die vorher nicht Gottes Volk genannt wurden. Und jetzt dürfen die Nationen diese Erlösung erfahren. Und die Nationen gehen jetzt zu den Juden zurück und sagen ihnen, Gott hat Großes an uns getan, glaubt doch an Christus. Also ich finde das einfach genial, dass die Nationen den Juden sagen müssen, dass sie an Christus glauben sollen, dass sie diese Erlösung glauben sollen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. Da geht es jetzt um diese Gewissheit, welche die Juden völlig durchdrungen hat. Dieser Friede mit Gott, der unser Herz durchdringt, wie wir es heute gesungen haben. So schnell werden sie nicht mehr die Liebe und Treue Gottes anzweifeln, nach so einer Rückführung, nach so einer Erlösung. Und das ist der Ausgangspunkt für alles, was danach geschehen ist. Und auch für uns. Es ist der Ausgangspunkt. Die Heilsgewissheit ist der Ausgangspunkt für alles, was danach folgt im christlichen Leben. Und Gott will auch, dass wir Heilsgewissheit haben. Gewissheit der Erlösung. Und wir müssen auch sagen können, ja, Gott hat Großes an mir getan. Und er tut es bis zum Ende. Und trotz unserer Sünde müssen wir gewiss sein, dass Gott Großes an uns tut. Und an diesem großen Werk Christi zu zweifeln, beleidigt ihn und kann schlicht einfach nur Sünde genannt werden. Ja, und nicht nur irgendeine Sünde von vielen. Es ist eine der schlimmsten Sünden, wenn man an Christi Werk zweifelt. Das ist wie zu sagen, nein, Christus, dein Werk reicht nicht für mich aus, es war zu schwach, es ist zu klein, meine Sünden sind größer als dieses Werk. Nein, erkenne, wie groß das ist, was Christus getan hat und zweifle nicht daran. Und nur so kann man wachsen. Das führt uns zum zweiten Teil des Psalmes, Gott erlöst vollständig. Bisher wurde eine bereits geschehene Erlösung beschrieben, doch im zweiten Teil geht es um eine noch ausstehende Erlösung in der Zukunft. Es geht um den Zwischenzustand, in dem sich das Volk Gottes hier und jetzt befindet. Zwischen wunderbar erlöst und einer noch ausstehenden Erlösung. Lesen wir gemeinsam Vers 4. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen gleich den Bächen im Südland. Ja, man bemerkt schon im Vers 3, dass irgendwas noch nicht ganz stimmt. Es heißt, wir waren fröhlich, nicht wir sind fröhlich. Und diese ewige, unbetrübte Freude ist noch nicht gekommen. Die Freude der Juden wird leider noch getrübt durch die fehlenden Brüder und Schwestern, die noch im Exil sind oder in weit entfernten Ländern sind. Viele waren halt noch nicht zurückgekehrt aus ihrer Gefangenschaft, vielleicht aus verschiedenen Gründen, vielleicht aus Bequemlichkeit oder aus Furcht. Vielleicht haben sie ihren Eifer für die heilige Stadt schon lange Zeit vorher verloren und sie geben sich zufrieden mit einem Wohnort, der nie ihre Heimat sein dürfte. Ein Umfeld, in dem sie in ihrem Glauben nicht wachsen können, wo sie nicht mit Geschwistern Gemeinschaft haben, wo sie keine gemeinsame Anbetung pflegen. Diese leben noch immer so, als wären sie Gefangene, obwohl sie freigelassen wurden, zurückzukehren in die himmlische oder in ihre Stadt, nach Jerusalem zum Tempel. Und für die betet jetzt der Psalmist: Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen gleich den Bächen im Südland. Was bedeutet das, diese Bäche im Südland? Die Juden strömten in Scharen zurück nach Juda. Sie füllten ganze Straßen aus, auf denen sonst selten jemand langläuft. Und diese Scharen war anzusehen wie ein Strom eines breiten Flusses. Ein Fluss, der vorher vertrocknet lag. Was für ein Anblick muss das gewesen sein? Doch nachdem diese ersten Pilgerscharen angekommen waren in Jerusalem, da wurde es klar, es fehlen ja noch unzählige Brüder und Schwestern. In seiner Bitte an Gott beschreibt der Beter die Bäche im Südland Israels. Es ist ein Südland, was eigentlich Wüste ist, völlig von Trockenheit gezeichnet ist. Und diese Bäche im Südland, die trocknen jedes Jahr aus, und zwar in der Trockenzeit. Und Doch sorgt der Herr jedes Mal dafür, dass sich diese wieder füllen mit frischem Wasser im Frühling und im Herbst. Und so wie der Herr jedes Jahr den Regen wieder neu gibt und diese Bäche sich füllen mit Wasser, so soll der Herr auch alle zurückführen. Aus allen Ländern sollen sie zurückgebracht werden und sollen wie Flüsse wieder zurückfließen in ihr eigenes Gewässer. Und das ist natürlich auch, was Gott verheißen hat. In 5. Mose heißt es, wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird der Herr, dein Gott, dich von dort sammeln und dich von dort holen. Das ist tatsächlich eine der größten Verheißungen in der ganzen Bibel. Gott hat ein Volk und dieses Volk wird er sammeln und vereinen und er wird mitten unter ihnen wohnen. Und das natürlich ist der Auftrag vom Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus beschreibt sich selbst als der große Hirte, der alle Schafe, alle verlorenen Schafe sucht und sie in eine Herde sammelt und zusammenfügt. Und der Herr Jesus Christus hatte auch selbst dieses Anliegen, wie dieser Beter hier in dem Psalm. Jesus weinte über Jerusalem. Ja, und warum weinte er über Jerusalem? Wegen ihren Sünden? Vielleicht auch. Aber er weinte, weil sie sich nicht sammeln ließen. Er wollte sie sammeln wie eine Henne ihre Küken, aber sie wollten nicht. Und deshalb kam auch Jesus. Er betete sogar selbst mit demselben Anliegen wie hier in Johannes 17. Er sagte zum Vater: Ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Sie sollen nicht verstreut sein, sie sollen da sein, wo er ist. Und das ist das Herz unseres Herrn Jesus Christus. Er will uns nicht nur irgendwo im Himmel haben, er will uns bei sich haben. Und es wird sich auch erfüllen, dass am Ende alle Auserwählten sich sammeln bei Christus und sich an seine Brust lehnen dürfen, wie Johannes. Ja, Christus wird keinen von uns verlieren. Und auch wir sollen in demselben Herzensanliegen wachsen, was Christus in seinem Herzen hegte. Dieses Verlangen, dass alle Auserwählten auf der ganzen Welt zum Glauben kommen, zur Buße kommen, zur Einheit mit Christus kommen, damit alle von uns vereint werden. Wir denken heutzutage so gern so individualistisch, aber wir müssen an das große Ganze denken, an alle Geschwister, an alle Auserwählten, mit denen wir vereint sein werden am Ende. Paulus sagte, er erduldet alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Haben wir diese Herzenshaltung? Auch wir sollen beten für Bekehrungen, für die Mission. Wir sollen unseren Teil tun mit Evangelisation. Und das führt uns zum letzten Punkt. Gott erlöst von Trauer hin zur Freude. Vers 5. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Tränen stehen natürlich im starken Kontrast zu der Freude, die wir vorher gesehen haben. Und es scheint so, als ob es Freude gar nicht geben kann ohne die Tränen, die zuvor geflossen sind. Die Juden haben vor der babylonischen Invasion auf ihr Fleisch gesät und sie haben dafür Tränen geerntet, aber Tränen der bitteren Strafe. Doch im Exil haben viele dann angefangen, mit wahren Tränen der Buße zu säen. Eine gottgegebene Buße, wie sie Paulus beschreibt, eine Betrübnis über Sünde, weil sie gegen Gott ist. Das ist eine Betrübnis, welche Jubel bewirkt am Ende. So wie Nehemia gebetet hat im Exil, völlig gedemütigt und zerbrochen, betete er: Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt, sehr böse haben wir gegen dich gehandelt. Und das ist solch ein Gebet einer gottgegebenen Buße, die man nicht bereuen muss, weil sie führt zum Heil. Und diese Buße führt auch dazu, dass man sich zu Gott hinwendet, zu Christus hinwendet und nicht von ihm weg. Daran kann man erkennen, ob es einfach nur eine Betrübnis der Welt ist oder eine gottgegebene Buße. Und Christus nennt sogar diejenigen, die so in dieser Weise betrübt sind, glückselig. Sie sollen getröstet werden. Sie sollen Trost ernten, ewigen Trost. Und diejenigen, die verstehen, dass ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott nicht gilt, sondern ihre ganzen guten Werke sind sogar wie ein beflecktes Kleid. Diesen und nur diesen wird das schmutzige Kleid abgenommen und sie werden überkleidet mit reiner Seide, mit einem weißen Kleid. Diese werden jubeln. Und wenn du heute hier bist und du bist betrübt über deine Sünden, dann sei getrost und komm zu Christus. Gott hat selbst diese Trübsal in deinem Herz bewirkt und es wird dazu führen, dass du jubelnd ernten wirst. Aber wir haben hier auch in Vers 6 ein Bild aus der Landwirtschaft, ein Bauer. Der Bauer geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Der Bauer hat nicht mehr viel für seine Familie zum Essen, aber es hilft nichts. Er muss den letzten Samen nehmen und aufs Feld gehen und ihn aussehen, sonst gibt es keine Ernte. Doch auf diese Ernte muss er erstmal lange warten. Oft ist der Bauer womöglich voller Sorge, ob der Same seine Frucht bringen wird oder ob Schädlinge, Unkraut, wilde Tiere oder Unwetter alles kaputt machen werden. Doch am Ende schenkt Gott die Frucht und der Bauer kann mit Jubel seine Gaben heimtragen. Das ist das Bild. Und das, obwohl der Bauer Monate zuvor völlig verzweifelt und betrübt war. Und die Gläubigen in Babylon haben lange mit ihren Tränen gesät, doch sie durften am Ende mit Freude ernten und nach Hause zurückkehren. Und so gilt dasselbe Prinzip für die heutige Zeit, in der die Welt noch nicht erlöst ist und wir Fremdlinge sind auf dieser Erde. Wir sind eigentlich im Exil und wir pilgern nur durch diese Welt hindurch. Wir mieten nur ein Apartment hier und wollen eigentlich zu unserer Villa im himmlischen Jerusalem gelangen. Unser Säen ist nicht für diese Weltzeit, sondern wir säen unseren Samen für eine Ernte im kommenden Reich. Dann, wenn Gott uns zurückführt zum himmlischen Zion. Und schon die Apostel sagten, dass man in diesem Leben durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen muss. Wir säen mit Traurigkeit über unsere Sünde. Wir säen mit Traurigkeit über die Sünde in dieser Welt. Und wir säen mit viel Gebeten und Flehen für die Erlösung und Heiligung. Wir beten oftmals mit Trübsal, dass das Reich Gottes kommen möge, dass Gott alle Auserwählten retten möge und sammeln möge, dass alle Welt sieht, dass Gott der wahre Gott ist. Und Gott sammelt alle diese Tränen in einen Schlauch. Er vergisst kein einziges dieser Gebete. Und es wird der Tag des Erntens kommen, an dem Tag, an dem Christus zurückkommt, an dem Tag, an dem Gott alle seine Feinde in den Feuersee werfen wird, an dem Tag, an dem Gott die ganze Schöpfung erneuert und das himmlische Jerusalem auf Erde bringen wird, wo unaussprechliche Freude herrscht in Ewigkeit. Und an dem Tag, an dem die Gemeinde Gottes, die Gemeinde aller Zeitalter, bestehend aus allen erlösten Söhnen und Töchtern aus dem Exil heraus versammelt werden und vereint werden mit denen, die schon im Himmel auf sie warten. Und wir alle werden mit unaussprechlicher und herrlicher Freude einziehen in das himmlische Jerusalem und die Pilgerreise wird für immer ein Ende haben, denn wir sind bei dem Herrn. Und das ist die Jubelernte, auf die wir warten und für die wir hier ausharren und im Glauben weiterkämpfen. Ich will schließen mit einem Wort aus 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch beten.